Ich bin ja nicht Nachhaltigkeitsmanagerin, weil ich hier alles regulieren möchte und sagen möchte, ja, und das dürfen wir jetzt alles nicht mehr machen. Ich bin ja Nachhaltigkeitsmanagerin, weil ich Theater zukunftsfähig aufstellen möchte und die Zukunft sichern möchte. Ich erlebe es auch immer wieder, dass das dann knirscht, wenn die eben in einen Kulturbetrieb reinkommen, weil wir hier einfach ein sehr anderes Selbstverständnis von uns und von unserer Arbeit haben. Das kann man sich gar nicht so einfach drauf schaffen. Und das hilft mir halt einfach, dass ich eher aus der Kultur komme und das Nachhaltigkeitswissen dazu gelernt habe.
Was können wir da umsetzen und trotzdem diesen Kunstgedanken nicht verfallen zu lassen und irgendwie da auch versuchen, alles möglich zu machen? Also dieses Jonglieren von den unterschiedlichen Sparten und Abteilungen.
Nicht immer von 0 auf 100 gehen,
ja,
wenn man eine kleine Fast Fashion Addiction hat. Auch da hinterfragen, woher kommt das? Weil gerade bei uns Frauen kommt das ja auch einfach dadurch, dass wir vielleicht gelernt haben, dass es eben ganz wichtig ist, wie wir aussehen. Da kann man niemandem verübeln, wenn man dann nochmal zu H&M rennt und das dann eben zu hinterfragen.
Bühne frei. Der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich weiß, es ist jetzt eine Weile her, seit die letzte Folge von Bühne frei erschienen ist. Ich war erst krank und danach gab es ein paar organisatorische Schwierigkeiten. Aber umso mehr freue ich mich, dass es jetzt weitergeht. Und ich freue mich total, dass es heute um ein sehr, sehr spannendes Thema geht. Auch um ein Thema, das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Denn heute sitzt hier neben mir unsere Nachhaltigkeitsmanagerin Mona Rieken. Hi Mona.
Hallo, ich freue mich total, bei dir zu Gast sein zu dürfen.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir uns heute kennenlernen und ein bisschen quatschen können. Mich mega auf die Folge heute gefreut, weil das Thema halt richtig spannend ist, finde ich.
Ich hoffe, ich mache es spannend und nicht zu sehr nur Zahlen, Daten, Fakten.
Die können ja auch spannend sein.
Das stimmt.
Das wird bestimmt gut. Bevor du hier warst, hast du auch schon unfassbar viel gemacht. Wenn man dich googelt, dann bekommt man sehr viele Ergebnisse, muss man sagen. Von vielen, vielen spannenden Projekten, in denen du aktiv warst und bist. Meistens hat es ja immer den Schwerpunkt, irgendwie Kultur mit Nachhaltigkeit zu verbinden, wenn ich das richtig zusammengefasst habe.
Ja.
Genau. Und jetzt bist du seit dieser Spielzeit hier im Haus, ganz neu hier als Nachhaltigkeitsmanagerin. Wie geht's dir? Hast du dich hier schon gut eingelebt?
Total. Also ich finde es erstaunlich, wie schnell ich mich hier wohl und willkommen gefühlt habe. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich einfach gesagt habe, oh je, bevor alle sagen, oh Gott, die Nachhaltigkeitsmanagerin kommt, gehe ich überall hin und stelle mich persönlich vor und trinke mit allen Kaffee. Das hat bestimmt auch geholfen.
Kaffee immer gut.
Aber ja, ich fühle mich jetzt ziemlich wohl. Das ist schon echt ganz cool hier.
Ich verstehe genau, was du meinst. Ich bin ja auch noch nicht so lange hier. Ich habe hier in der Spielzeit 2022/23 angefangen. Und bei mir war es auch so. Also ich habe vorher auch an anderen Theatern und so, aber ich weiß, ich bin hier angekommen und war direkt Teil der Familie.
Ja, und ich komme ja ursprünglich aus dem künstlerischen Bereich.
Ja.
Das heißt, wenn ich am Theater gearbeitet habe, war ich eben im Schauspiel und da war ich immer auch sehr schnell Teil vom erweiterten Ensemble als Dramaturgin etc. Und dieses Familiäre war immer sehr präsent und ich dachte so, wenn ich jetzt eher so im verwaltungstechnischen Bereich bin, wird es genauso sein. Und es ist natürlich ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen gesünder, aber dieses sehr familiäre und herzliche ist trotzdem gegeben.
Ja, das haben Theater häufig so an sich und hier finde ich das irgendwie ganz extrem, muss ich sagen. Also ich weiß, was du meinst. Ja, du bist Nachhaltigkeitsmanagerin hier am Theater. Was kann man sich darunter vorstellen? Also klar, du beschäftigst dich mit dem Thema Nachhaltigkeit, das ist, würde ich mal sagen, offensichtlich. Aber was genau sind deine Aufgaben hier direkt so am Theater? Also wie ist da die Verbindung?
Also ich meine, allein schon der Begriff Nachhaltigkeit kann ja sehr viel umfassen.
Genau.
Und da muss man schon nochmal einschränken, dass ich dezidiert hier für die ökologische Nachhaltigkeit zuständig bin. Das heißt nicht, dass mir soziale Nachhaltigkeitsfragen nicht auch total am Herzen liegen, aber ich habe ja auch nur eine halbe Stelle und man muss dann auch irgendwo einen Schwerpunkt setzen. Das heißt, ich begleite das Theater Dortmund, also alle Sparten des Theaters Dortmund, auf einem Weg in eine möglichst ökologischere Zukunft. Das heißt, ich werde in den nächsten 3 Jahren, die ich auf jeden Fall hier bin, danach müssen wir mal schauen, versuchen, unseren CO2-Fußabdruck sukzessive zu senken und gleichzeitig unseren sogenannten Handabdruck, also das Positive, was wir reinbringen, zu maximieren.
Ach, das gibt einen Unterschied. Ich kannte bisher nur den Fußabdruck.
Also der Handabdruck ist tatsächlich ein relativ neues Konzept,
ja,
das gerade in dieser Nachhaltigkeitsbubble auch total thematisiert wird. Ist zum Beispiel auch vom Green Culture Festival im Juni, das ist so das Event der Szene.
Da gehen wir gleich auf jeden Fall noch
genau, da ist genau das sozusagen so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich dieser Handabdruck und wie kriegen wir den groß? Aber genau, für mich ist das allererstes Mal, dass ich versuche, eben hier ein strategisches Nachhaltigkeitsmanagement zu verankern. Meine ersten Schritte waren zum Beispiel, dass ich überhaupt erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht habe. Was gibt's hier überhaupt? Wo stehen wir eigentlich? In welchen Handlungsfeldern? Und dann habe ich eine Klimabilanzierung gemacht. Das war, ich wusste, das wird aufwendig. Ich war erstaunt, wie aufwendig das war. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich halt auf Basis eben dieser Datenlage und dem, was ich hier gesehen habe, so ein bisschen festgelegt, was sind so die Prioritäten. Also schon bevor ich gekommen war, hat sich die Leitung darauf festgelegt, dass sie gerne nach Theater Green Book arbeiten wollen. Mhm. Das ist eine dreiteilige Richtlinie, die von der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft aus dem Englischen übersetzt wurde. Da geht es sozusagen um Nachhaltigkeit in allen organisatorischen Abläufen, Nachhaltigkeit im Gebäude und Nachhaltigkeit in der künstlerischen Produktion. Mhm. Und mit der Umsetzung fangen wir jetzt gerade an und wir legen jetzt gerade zum Beispiel erstmal den Schwerpunkt, dass wir mit den Werkstätten, den künstlerischen Leitungen und der Technik uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir besser in Materialkreisläufen arbeiten mhm. und dafür sorgen, dass eben abgespielte Bühnenbilder wiederverwendet werden ja. können. Mhm. Was natürlich, alle wollen das ja gerne, aber es bedeutet eben eine Umstrukturierung von gewissen Routinen und Arbeitsabläufen und das müssen wir eben sehr genau uns anschauen, wo wir da ansetzen, bevor wir so irgendwie anfangen, wild was zu verändern.
Auch wahrscheinlich Lagerkapazitäten und so, ne?
Wenn Lagerkapazitäten sind ein ganz großes Thema.
Ja, das glaube ich, ja. ja. Kostüme werden ja wahrscheinlich auch dann irgendwie versucht wieder zu verwenden und so.
Genau, da habe ich ja. zum Glück im Kostümbereich direkt schon mit der Katja Struck eine Kollegin, die sich ebenfalls total viel mit dem Thema beschäftigt, ja. die auch ein paar Stunden dafür zur Verfügung hat in ihrer Arbeitszeit. Okay. Und mit ihr zusammen gehen wir zum Beispiel die Frage an, wie können wir unseren Fundus so digitalisieren, dass KostümbildnerInnen in Zukunft, bevor sie herkommen, wie in einem Fundus Zalando schon mal gucken können, was gibt's eigentlich.
Oh, das würde ich auch gerne machen.
Genau, bevor sie halt eben anfangen, irgendwie wild Sachen dann in Fast Fashion zu kaufen. Weil man darf das auch nicht unterschätzen, dass das natürlich auch eine super weite Anreise zum Teil ist und ziemlich viel Arbeitszeit, wenn die den 40.000 Teile umfassenden Kostümfundus manuell durchklicken ja. und eben mit einem guten Schlagwortsystem kann das echt vereinfacht werden.
Aber das erstmal herzustellen, also ich war ja jetzt schon öfter im Fundus, da kann man sich ja wirklich verlaufen. So viele Teile und das, ja gut, ich drücke euch die Daumen. Also das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich eine riesige Erleichterung, weil er ist nicht klein. Sagen wir
ja.
so.
Ja, ich meine, Fundusse sind ja auch irgendwie immer so ein bisschen Magic Places.
Ach, ja.
Ich freue mich da auch schon auf das Projekt drauf, aber ich bin ja auch nicht nur ein Jahr da, deswegen okay. brauche ich auch ein paar Großes.
Genau. Also du meintest Requisiten und Bühnenbilder, das ist gerade so der Fokus, die irgendwie nochmal wieder zu verwerten.
Ja, genau. Also natürlich ist auch alles, was man eben baulich machen kann, ein total wichtiger Punkt. Mhm. Aber zum einen hängen da natürlich enorme ökonomische Investitionen da. Und ich meine, wir wissen ja, wie es gerade aktuell in der Kultur aussieht. Mhm. Das heißt, da müssen wir auch eben genau schauen, wie priorisieren wir was und wo gibt es eventuell Fördertöpfe. Und wir haben eben das Glück, dass wir ja hier in der Abteilung Bauen bereits schon sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und zum Beispiel eben beim Neubau für die jungen Bühne, der ist schon von vornherein sehr, sehr nachhaltig geplant okay. worden. Mhm. Also da bin ich dann noch einmal so drüber gegangen, nur um festzustellen, so ist eigentlich genau schon alles, was es braucht.
Die Arbeit ist schon
also,
getan.
Das ist zum Beispiel schon mal sehr gut. Und dann natürlich, aber werden wir auch darüber reden müssen, wie bestimmte Abläufe im Betrieb auch, was Energieeffizienz angeht, verbessern können. Das ist auch auf jeden Fall ein total großes Thema. Da hat mir meine Klimabilanz auch nochmal gezeigt, wir haben ja nicht nur hier das Gebäude Opern- und Schauspielhaus oder das Kinder- und Jugendtheater, was die meisten kennen. Wir haben ja noch viele Probebühnen, Lager, das Ballettzentrum etc.
Akademie.
Und da, ja. Akademie, genau. Ich meine, die Akademie ist da zum Glück nicht so gefährdet, genau. weil mit dem Dachwald und dem Neubau sind die auch schon relativ gut aufgestellt, ja. was Energieeffizienz angeht, aber genau, ich sehe jetzt einfach, wo sind so die Hauptplätze, wo ich erstmal, was das angeht, ansetzen kann. Und das alles hat mir halt eben meine Datenlage am Anfang gezeigt.
Oh, das klingt sehr, sehr aufwendig.
Ja, aber es macht Spaß.
Das ist schön. Genau, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind ja auch Themen, die dem Theater hier schon wichtig sind, wie du auch schon gesagt hast. Und ich meine, sonst wärst du ja auch nicht hier, weil eindeutig gibt es ja den Wunsch, sich dahin zu verbessern. Was macht denn das Theater Dortmund schon so dafür? Also was würdest du sagen, wo sind wir schon gut dabei?
Also zum einen eben, dass eben genau in der Fachabteilung Bauen schon total viel passiert, mhm. Dass da schon sehr im Kopf ist und Wir sind ja Mitbegründer zusammen mit dem Konzerthaus von der Initiative Green Culture Dortmund.
Ja.
Green Culture Dortmund ist ein Netzwerk von Kulturinstitutionen in ganz Dortmund. Wir machen immer im März The Earth Hour. Das heißt eben wahrscheinlich ungefähr, wenn der Podcast rauskommt, müsste die demnächst dann stattfinden. Und da machen wir eben die Green Culture Week, wo das Thema, was kann eigentlich Kultur zur Nachhaltigkeit beitragen, wie kann Kultur nachhaltig werden, total im Fokus steht für eine Woche. Aber wir sind darüber hinaus eben auch, vernetzen uns, machen Best Practice Austausch, schauen, dass das Thema eben beim Umweltamt und im Kulturamt irgendwie vorkommt. Also diesen Netzwerkgrundstein, das ist auch etwas, was ich immer als totales Best Practice hier in NRW sehe.
Ja.
Das ist auf jeden Fall, da passiert auf jeden Fall schon richtig sehr viel.
Okay, das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. zur Green Culture Week, die wird dieses Jahr am 22. März eröffnet. Und da, wie du gerade schon angedeutet hast, gibt es ja so verschiedene Formate, die dazugehören, verschiedene Ausstellungen, Veranstaltungen, auch hier in Dortmund. Ist das eigentlich auch über Dortmund hinaus dann?
Nee, wir sind nur in Dortmund. Das,
das ist so. Das
sind wir.
Sehr schön.
Da können sich andere Leute in NRW eine Scheibe von abschneiden.
Absolut, absolut. Und was genau ist die Green Culture Week? Also wer sind so die AkteurInnen? Also wie hat das Ganze angefangen? Wer gehört dazu? Vielleicht magst du da mal ein bisschen was zu sagen. Vor allem, weil wir auch Teil davon sind, wie du gerade gesagt hast.
Na klar, sehr gerne. Also wie gesagt, das ist erstmal offen für alle Kulturinstitutionen und KulturakteurInnen aus Dortmund, sich daran zu beteiligen. Wir treffen uns alle zwei Wochen im Konzerthaus und besprechen Themen etc. Aber ich würde sagen, es gibt so, ich sag mal, die Kerngruppe der richtig Aktiven. Da gehört neben uns auf jeden Fall das Konzerthaus, das Dortmunder U mit dem Kunstverein und dem HFBK dazu. Und darüber hinaus eben auch noch zum Beispiel das Theater im Depot, das soziokulturelle Zentrum Balu. Und ich habe jetzt ganz, ganz viele vergessen und es tut mir mega leid jetzt schon mal. Aber auf jeden Fall, da gibt es einige. Und die Green Culture Week wird im März dieses Jahr im Kulturzentrum Balu eröffnet. Und dann ist es so, dass sozusagen alle beteiligten Kulturinstitutionen, die Lust haben, Programmpunkte setzen, über die Woche verteilt. Und am 29. ist dann in der Pauluskirche nochmal ein gemeinsamer Abschluss, wo es nochmal einen Vortrag geben wird zu dem Thema, wo wir eine Gesprächsrunde haben und wo dann auch der Earth Hour Song am 29. gesungen wird. Und hier wir am Theater Dortmund sind dabei, dass wir zum einen einen 4D Future Mapping Workshop mit der Green Culture Anlaufstelle in Berlin zusammen machen.
Ja, die ist in der, das ist in der Akademie, ne? Richtig,
genau.
Für Theater und Digitalität. Und die hast du, glaube ich, auch ein bisschen organisiert, die Veranstaltung, richtig?
Ja, genau. Die Green Culture Anlaufstelle aus Berlin, die kenne ich ganz gut. Die sind ja eben die übergreifende bundesweite Anlaufstelle und die kommen eben zu uns und machen da am Dienstag, den 25.03. von 14 bis 18 Uhr einen Workshop, wo sie mit allen Leuten aus Dortmund, die Lust haben, eben auch vielen Leuten aus unserem Publikum, gemeinsam ganz, ganz haptisch Zukünfte gedanklich entwerfen und die dann tatsächlich auch bauen mit allen möglichen Materialien. Eben, wie kann Kultur in Zukunft aussehen? Da kann man sich auch bei mir noch per E-Mail für anmelden, wer Lust hat, dabei zu sein.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kann man teilnehmen? Wer kann teilnehmen?
Im Endeffekt können alle, die Lust haben, über die Zukunft der Kultur in Dortmund nachzudenken, teilnehmen. Wir haben es jetzt noch nicht ganz öffentlich gemacht, weil es natürlich eine sehr begrenzte Platzzahl gibt. Aber wenn man Lust hat, kann man sich gerne per E-Mail an mich wenden. Und dann schauen wir mal, ob noch ein Platz frei ist. Und am Donnerstag eröffnet wieder der Feierabendmarkt. Der ist dann ja das ganze Frühjahr, den ganzen Sommer hindurch wieder bei uns auf dem Opernvorplatz. Aber jetzt ist eben Ende März die Eröffnung. Und da wird unter anderem zum Beispiel auch das Orchester des Wandels spielen, was ja eben auch ein bundesweiter Verein ist, wo auch unser Orchester Teil ist, die sich eben total intensiv dafür einsetzen, wie eben Orchester etwas gegen die Klimakrise tun können durch Konzertformate, als auch durch Aktionen wie, dass man eben aufforstet Regenwälder, weil natürlich ganz bestimmte Hölzer für Streichinstrumente verwendet werden, nur so als Beispiel. Also das machen wir, die zwei Programmpunkte.
Und das Green Culture Team ist, glaube ich, auch vor Ort beim Feierabendmarkt dann, oder?
Ja, genau.
Genau, bei der Eröffnung.
Genau, wir machen auch eine Mobilitätsumfrage, weil Mobilität ist dieses Jahr ein Fokuspunkt. Und man weiß ja leider, dass häufig die Publikumsmobilität bei Kulturveranstaltungen richtig, richtig, richtig viel ausmacht. Wir haben ja deswegen auch seit dieser Spielzeit ein Kombi-Ticket. Das heißt, wer zu uns kommt und den ÖPNV benutzt, kann das mit seinem Ticket
machen. Ja, das ist so viel wert.
Das ist richtig gut. Und genau deswegen ist Mobilität, oder nicht deswegen, Mobilität ist eben ein Schwerpunkt der Green Culture Week dieses Jahr.
Ja. Sehr wichtig und sehr spannend auch. Mobilität als
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Genau.
Vor allem, wie du sagst, wenn Leute auch außerhalb von Dortmund oder so hierher kommen, um die Veranstaltung zu besuchen. Viele machen sich vielleicht gar nicht den Gedanken, ich könnte auch anders anreisen als mit dem Auto.
Ja.
Und deswegen finde ich das total wichtig, dass da dann irgendwie ein Fokus drauf gelegt wird.
Total. Und wir reden jetzt gar nicht über diejenigen, die entweder selber körperlich mobilitätseingeschränkt sind, die gar keine, oder die irgendwie in Regionen leben, wo man einfach sagen muss, wenn der ÖPNV nach 21 Uhr nicht mehr fährt, dann komme ich halt nach dem Theater nicht mehr nach Hause.
Ja.
Sondern wir reden wirklich über diejenigen, bei denen so der Automatismus ist, zu sagen, ach ja, mit dem Auto ist ein bisschen bequemer.
Mhm, genau. Ja. Ja, jetzt aber zu dir. Du hast ja einen sehr spannenden Lebenslauf.
Ja.
Du hast ja gerade schon einmal gesagt, dass du auch am Theater quasi angefangen hast, nämlich als Dramaturgin. Möchtest du da mal beginnen? Erzähl doch gerne mal von deiner Zeit damals als Dramaturgin.
Ja, damals als Dramaturgin. Manchmal tappe ich mich so dabei, wie man so Veteranengeschichten erzählt, obwohl ich ja auch erst Mitte 30 bin. Nein, also ich habe 6 Jahre als Dramaturgin am Stadttheater gearbeitet. Ich war am Theater Kiel, da in der Schauspielsparte und am Deutschen Theater in Göttingen. Und das Thema Nachhaltigkeit hat mich eigentlich schon so seit Beginn meiner Berufslaufbahn total interessiert, aber eher so, dass ich dann so angefangen habe mit dem, womit alle anfangen, so, müssen wir eigentlich wirklich jedes Theaterstück einseitig ausdrucken? Können wir nicht Broschürendruck machen? Können wir nicht Recyclingpapier verwenden? Mhm. Und wie sieht es eigentlich mit der LED-Umstellung aus? Und ich bin tatsächlich auch in die Falle getappt, dass ich mal am Theater Kiel den Veggie Day vorgeschlagen habe. Das war 2016, 2017 noch nicht so das Thema, wo man mit offenen Türen eingerannt ist.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es wäre vielleicht heutzutage anders. Vielleicht.
Ja. Und ich muss schon sagen, also klar, natürlich, die Fridays for Future-Bewegung hat mich dann auch nochmal sehr stark politisiert.
Mhm.
Und dann kam eben Corona und ich habe während der Corona-Zeit das Haus gewechselt und war dann in einer Stadt, in der ich niemanden kannte, in der ich in 100% Homeoffice war. Und ich hatte plötzlich richtig viel Zeit, eben mich nochmal vertieft mit dem Thema zu beschäftigen und auch so ein bisschen zu reflektieren, so möchte ich eigentlich immer auf der Dramaturgie-Seite bleiben, möchte nochmal was anderes machen. Und dann habe ich eben die Weiterbildung zur Transformationsmanagerin Nachhaltige Kultur beim Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit absolviert und hatte zu dem Zeitpunkt auch schon gekündigt und dachte so, ja, ich guck mal so und dann bin ich vielleicht irgendwie so ein bisschen erstmal kurz arbeitslos und dann selbstständig. Und irgendwie hatte ich so ein Zeitfenster erwischt, wo das Thema so populär war bei Kulturinstitutionen und so wichtig und es so viele Fördergelder gab und gleichzeitig so wenig Leute, die eben das verknüpfen, dass sie eine Ahnung haben von ökologischer Nachhaltigkeit und wie Transformationsprozesse funktionieren und aber auch ein inhärentes Verständnis, wie eine Kulturinstitution funktioniert.
Das ist nämlich auch ein ganz großer Punkt.
Ja, genau. Und dann konnte ich damit 2 Jahre selbstständig tatsächlich arbeiten und hätte das wahrscheinlich auch noch weitergemacht, aber dann kam doch die Sehnsucht nach dem Theater und wieder Teil eines Teams zu sein zurück. Deswegen bin ich dann hier gelandet.
Ja.
Aber ich merke das halt auch immer wieder, wie wichtig das ist, weil es gibt bestimmt Leute, die Nachhaltigkeitsmanagement studiert haben, die nochmal ein viel krasseres Tiefen- und Detailwissen in vielen Punkten haben. Aber ich erlebe es auch immer wieder, dass das dann knirscht, wenn die in ein Theater oder auch in einen Museumsbetrieb, wahrscheinlich das Ähnliche, aber wenn die eben in einen Kulturbetrieb reinkommen, weil wir hier einfach ein sehr anderes Selbstverständnis von uns und von unserer Arbeit haben. Und ich auch sagen würde, also zum Beispiel, wir haben ja schon über das Thema Materialkreisläufe geredet, wie eben ein Bühnenbild entsteht von der Idee bis hin zur Realisierung und dann eben zum Abspielen und zur Demontage. Das ist was, das kann man sich gar nicht so einfach drauf schaffen. Und das hilft mir halt einfach, dass ich eher aus der Kultur komme und das Nachhaltigkeitswissen dazugelernt habe, als wenn es umgekehrt wäre. Behaupte ich jetzt, vielleicht ist es für andere anders.
Ja, glaube ich. Also wenn man nicht vorher im Kulturbetrieb gearbeitet hat, kann man sich ja auch gar nicht das alles vorstellen, was so dazugehört. Man sieht dann irgendwie das Endergebnis auf der Bühne, aber der Prozess dahin und auch noch danach, also sowohl nach der Vorstellung direkt, was da noch alles passiert, als auch wenn es eben abgespielt ist, das weiß man ja nicht, wenn man hier nicht mal gearbeitet hat. Ne?
Also ja, das, oder so, jetzt sind halt Endproben. Es wird niemand zu deinem Meeting kommen. Du musst warten, bis die Premiere rum ist, sonst hast du keine Chance.
Genau, genau. Ja, das muss man eben wissen. Transformationsmanagerin, möchtest du das nochmal ganz kurz erklären?
Ja, also die Weiterbildung beim Aktionsnetzwerk, die ich gemacht habe, nennt sich eben Transformationsmanagerin Nachhaltige Kultur. Auch da ist der Schwerpunkt ganz stark auf ökologische Nachhaltigkeit bzw. Betriebsökologie. Damit beschreiben wir einfach das ganze Betriebssystem eines Theaters, eines Museums, eines soziokulturellen Zentrums, Bibliothek, you name it, wo wir sagen, es geht im Endeffekt gar nicht so sehr darum zu sagen, das und das und das darf jetzt in den Ausstellungsräumen auf der Bühne nicht mehr stattfinden, sondern wie können wir die Prozesse im Hintergrund so verändern, dass sie nachhaltig werden, dass sie energieeffizient werden, dass sie weniger Abfall produzieren, um eben das künstlerische Produkt freizulassen und trotzdem einfach eine wunderbare Erfahrung zu machen für die Leute im Publikum. Und bei dieser Weiterbildung lernst du eben, wie du das strategisch angehst und wie du so einen Transformationsprozess begleitest, weil das ist es ja einfach immer. Es ist ja nicht einfach, wie ich es ja schon gesagt habe, es geht nicht nur darum sozusagen, ja, wir machen halt das, wir kaufen jetzt halt nicht mehr Styropor, wir benutzen jetzt halt einfach Mycel-Pilze, weil du kannst tatsächlich Mycel-Pilze wie Styropor verwenden. Aber da gehören natürlich ganz andere Arbeitsabläufe zu, wie du das verwendest, wie du das verarbeitest etc. Und das heißt eben, es geht auch immer darum, genau zu schauen, wie sind bestimmte Abläufe und wie sind Routinen. Und das muss man natürlich nochmal begleiten.
Okay, verstehe. Was du so sagst, erinnert mich irgendwie auch so ein bisschen an mein Studium, einfach so von der Art des Denkens. Ich habe Kulturmanagement studiert und uns wurde immer gesagt von den DozentInnen, man muss so ein bisschen dann die Mitte bilden oder dieses Hin- und Her-Jonglieren, einmal von dem künstlerischen Gedanken, was vielleicht das künstlerische Team möchte und einmal auch von dem wirtschaftlichen Gedanken und Zahlen, Daten, Fakten. Und bei dir ist es ja in dem Sinne, ja wirtschaftlich, jetzt ist der falsche Begriff, aber auch so dieses nicht-künstlerische, der nicht-künstlerische Bereich, Thema Nachhaltigkeit, Thema, was können wir da umsetzen und trotzdem diesen Kunstgedanken nicht verfallen zu lassen und irgendwie da auch versuchen, alles möglich zu machen. Also dieses Jonglieren von den unterschiedlichen Sparten und Abteilungen hier im Haus. Ich glaube, das kann ich mir vorstellen, ist bei dir auch ein ganz großes Aufgabengebiet, oder?
Total, du beschreibst es mit diesem Jonglierbegriff total gut und das Ökonomische spielt natürlich auch mit rein, weil es wäre, also wenn ich halt, keine Ahnung, ein paar Millionen Euro hätte, dann könnte ich sagen, naja, dann kaufen wir jetzt halt einfach nur noch alles, was so mega krass nachhaltig ist an Material und damit wäre es auch schon sehr gedient.
Ja.
Ja, genau, also es ist eben tatsächlich viel so, dass also allen, denen ich bisher begegnet bin, sind total bestrebt und wollen mich auch dabei unterstützen, eben, dass ich das Haus unterstütze, nachhaltiger zu werden. Aber natürlich haben alle auch unterschiedliche Interessen. Sei es, dass man eben schaut, dass die Arbeitsbelastung für die Mitarbeitenden nicht noch weiter exponentiell steigt. Sei es, dass man in einem finanziellen Rahmen bleibt, sei es, dass man trotzdem künstlerische Exzellenz hat weiterhin. Und das sind alles Sachen, die mir eben natürlich auch total am Herzen liegen, weil das sage ich halt immer, ich bin ja nicht Nachhaltigkeitsmanagerin, weil ich hier alles regulieren möchte und hier irgendwie sagen möchte, ja, und das dürfen wir jetzt alles nicht mehr machen. Ich bin ja Nachhaltigkeitsmanagerin, weil ich möchte, dass ich auch in 10, 15, 20 Jahren, wenn wir die Klimakrise hier komplett in voller Heftigkeit zu spüren kriegen, weiterhin ins Theater gehen zu können. Also ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich Theater zukunftsfähig aufstellen möchte und die Zukunft sichern möchte. Aber wie es ja auch im gesamtpolitischen Kontext ist, ist sozusagen die Zukunft auszubalancieren mit den Belastungen der Gegenwart immer etwas, was enorm schwierig ist und was eben viele Gespräche einfordert und ja auch viel Verständnis füreinander und auch ganz viel Ambiguitätstoleranz. Also auch mal auszuhalten, dass es nicht einfach nur schwarz-weiß ist und nur weil man selber meint, so das ist doch jetzt aber die beste Lösung, ist es nicht immer die beste Lösung. Aber, und das kann ich auch auf jeden Fall sagen, jedem und jeder, der und dem ich hier begegnet bin, ist erstmal total offen gewesen, darüber zu reden und selber auch Ideen mit reinzugeben.
Schön. Das ist doch sehr schön zu hören. Auch was du sagst, dass du eben nicht vorschreiben möchtest, das wird gemacht und das nicht, sondern das Theater zukunftsfähig machen. Das finde ich eine sehr schöne Aussage. Die Weiterbildung zur Transformationsmanagerin, zum Transformationsmanager. Bildest du jetzt auch weiter? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das hat sich dann eben so ergeben, dass das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit dann halt auch sozusagen Leute gesucht hat, die als Headcoach eben die nächsten Runden begleiten. Und jetzt bilde ich gerade aktuell, gestern war der Auftakt der nächsten Runde nur für NRW, weil das Ministerium hier auch immer eine Runde finanziert. Ich habe aber auch schon mal eine Bundesrunde gemacht. Genau, also ich habe ja nur 20 Stunden und ich bilde jetzt auch selber aus und es macht wahnsinnig viel Spaß.
Glaube ich. Okay, das heißt, man kann sich dann auch bewerben und weiterbilden lassen, ausbilden
ja,
lassen?
Ja, genau. Also aktuell laufen eben sowohl im Bund als auch in NRW die Runden an. Das heißt, es wird eher im Herbst wieder geben. Aber ja, das kann man auf jeden Fall machen.
Okay, das klingt cool.
Ja.
Gibt es sonst noch ein Projekt? Du hast ja, wie gesagt, sehr, sehr viel gemacht, was du gerne noch ansprechen möchtest, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was dir noch im Herzen liegt.
Aus meiner Vergangenheit oder aus meiner Zukunft?
Du, beides.
Okay, ich kann noch mehrere Sachen sagen. Ich kann ein Projekt sagen, dann kann ich so ein paar Fun Facts.
Ja, das klingt doch super.
Also, was mir total am Herzen liegt, ist Netzwerken. Mhm. Und das heißt, ich habe mit einem Kollegen von den Wuppertaler Bühnen, wir haben uns darüber ausgetauscht, wie schwierig Materialkreisläufe sind und alle haben immer keine Lagerfläche und es gibt irgendwie 10.000 verschiedene Bestrebungen, irgendwie eine digitale Materialverwaltung aufzuziehen, aber alles kommt immer nicht so richtig in die Puschen. Und dann haben wir gesagt, wir machen es jetzt halt einfach quick and dirty und haben erstmal einen Verteiler ins Leben gerufen mit allen produzierenden Häusern in NRW, wo wir uns eben zu verschiedenen Materialthemen austauschen. Also nächste Woche geht es um Fundusdigitalisierung, dann geht es um modulare Bühne, dann wird es irgendwie noch um Rechtsfragen gehen. Und das ist halt etwas, was ich total gut finde, wenn wir nicht einfach nur gucken, was machen wir hier in Dortmund, sondern wie können wir uns mit anderen Theatern in NRW vernetzen, sowohl was den Austausch von Wissen angeht, als auch was Materialsharing zum Beispiel angeht.
Ja.
Das ist so ein totales Herzensprojekt von mir.
Ja, so ähnlich ist das ja auch, also jetzt auf meine Abteilung gezogen, was Marketing-Sachen angeht, das Netzwerk der Ruhrbühnen, das finde ich halt auch total wertvoll. Da treffen wir uns ja auch regelmäßig. Es gibt jetzt mittlerweile relativ neu, vorher gab es nur eine Marketingrunde, jetzt gibt es tatsächlich auch noch eine Presserunde und eine Social-Media-Runde. Und das ist so wertvoll, sich auszutauschen. Irgendwie, wie macht ihr das? Wie ist es bei euch mit dem Budget? Wer macht was? Dass man so voneinander lernt und auch irgendwie guckt, ach, so kann es auch gehen. Und ja, deswegen, das finde ich ja total wichtig. Also, dass nicht dieses Konkurrenzdenken da ist, totaler Quatsch, sondern sich gegenseitig unterstützen und versuchen, eben die Theaterlandschaft weiterhin bestehen zu lassen durch diesen Austausch.
Total. Also ich finde das auch, wir müssen weg aus diesem Ellenbogen-Ding. Und das schätze ich so sehr auch an dieser Transformationsmanagerin-Community, die ja mittlerweile einfach, ich glaube, wir sind mittlerweile 500. Wir haben eine super lebendige Community, wo wir uns immer austauschen von, boah, ich hatte heute einen furchtbaren Tag, ich muss mich mal kurz aufregen, bis hin zu, hey, ich hatte eine Jobanfrage, die kann ich leider nicht machen, hat jemand da Lust oder eben kann mir jemand helfen bei Problem XY. Und zum Beispiel darüber auch eine meiner liebsten Geschichten dazu raus. Ein Kollege in Mannheim, der ist Bratschist dort und eben Nachhaltigkeitsmanager und der hat angefangen, eben auch mit einer Bestandsaufnahme und hat dann festgestellt, dass in ganz schön vielen Büros ein Kühlschrank steht. Mhm. Dann ist er mal durchgegangen und in jedem zweiten Büro von Technik, Verwaltung etc. auf allen Ebenen stand ein Kühlschrank, wo da nur eine Lunchbox oder nur ein Bier oder sowas drin lag. Und er hat als erstes mal dafür gesorgt, dass es nur noch einen Kühlschrank pro Etage gibt. Und da habe ich wirklich den Energieabdruck richtig krass runtergebracht, weil halt diese ganzen super alten, super ineffizienten Geräte da die ganze Zeit rumgekühlt haben. Und das sind halt so Sachen, so, da kommt man erstmal nicht drauf. Genau. Aber es ist halt wirklich sehr lustig, dass das so klappt.
Total. Ja, gerade diese kleinen Kühlschränke, ist auch so typisch Theater, ne?
Ja. Genau.
Ja, man kennt's, aber witzig. Stimmt, ja. Du wolltest gerade noch was sagen. Nach dem Netzwerk.
Ach ja, jetzt wollte ich, die Kühlschrank-Episode ist immer ganz gut, weil ich die immer sehr lustig finde. Und was halt noch ein Thema ist, wo wir, finde ich, drüber reden müssen, welche Auflagen kommen auf Kulturinstitutionen zu? Und zum Beispiel in Leipzig und Dresden ist es so, dass städtisch geförderte Kulturinstitutionen da mittlerweile einmal im Jahr zum Beispiel eine Klimabilanz vorlegen müssen. Mhm. Und in England ist das seit 2012 schon so. Und ich denke, das wird tatsächlich auch eben hier in Deutschland auf Dauer so sein, dass wir das machen müssen. Das ist natürlich schön, dass wir da jetzt schon mal eine haben.
Ja.
Und dann, also ich habe zum Beispiel auch gemeinsam mit einer Kollegin die Kulturförderer in Niedersachsen in einem einjährigen Prozess begleitet, wo sie gemeinsam Kriterien, ökologische Nachhaltigkeitskriterien für die Kulturförderung entwickelt haben. Das ist nicht, um eben die Leute, die Förderanträge stellen, noch weiter zu gängeln und denen noch mehr Arbeit aufzubürden, sondern auch um denen Ideen zu geben, wie sie nachhaltiger werden können und sie auch dabei zu unterstützen und für die Förderer auch, um zu sehen, wo steht denn die Kulturszene eigentlich? Also was sind so Sachen, wo es vielleicht schon total gut läuft und was sind Sachen, wo man vielleicht noch mal durch gezielte investive Mittel oder so unterstützen muss, dass da Nachhaltigkeit entsteht.
Mhm. Okay. Ja, Förderanträge sollten nicht noch komplizierter werden. Das ist ein guter Punkt. Aber wenn es dann inspiriert für Projekte und so, das...
Also in Niedersachsen ist das so eine Checkliste, die kann man halt einfach einmal durchgehen und immer sagen, schön. Mach ich nicht, ist gerade in der Planung.
Checklisten mögen wir.
Checklisten sind immer gut.
Ja, jetzt mal abgesehen vom Theater. Was sind so deine Tipps für den Alltag, um nachhaltiger zu leben? Ich glaube, dass viele Menschen den Wunsch haben, irgendwie umweltbewusster zu leben oder ja, sich da einfach ein bisschen, ja, da ein bisschen mehr drauf zu achten, aber vielleicht gar nicht so wissen, wie kann ich da irgendwie anfangen? Also was würdest du sagen, sind immer so gute Sachen, die man so ganz einfach umsetzen kann, dass man da einfach so reinkommt in das Thema vielleicht im Alltag?
Ich sag jetzt was, das ist nicht einfach, aber was ich das Allerwichtigste finde, ist politisch aktiv sein. Mhm. Sichtbar sein, auf die Straße gehen, das einzufordern, seinen Abgeordneten zu schreiben. Weil am Ende ist es so, dass es natürlich super ist, wenn du, wie wir hier mit dem Theater Dortmund, coole To-Go-Kaffeebecher hast. Das macht aber nicht den Riesenunterschied. Mhm. Den Unterschied machen wirklich politische Veränderungen, weil wir einfach in einer Infrastruktur leben, in der es uns enorm erschwert wird, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Und ansonsten würde ich sagen, dass Mobilität ein Riesenthema ist. Mhm. Also ich kenne es auch selber manchmal. Ich habe jetzt ein Carsharing mit E-Auto und es fühlt sich dann auch super gut an zu sagen, es ist ja Carsharing und E-Auto, das nehme ich es halt einfach mal. Aber da wirklich auch sehr kritisch zu hinterfragen, so muss das wirklich sein oder kann ich nicht auch Fahrrad fahren? Mhm. Hat ja auch noch den Vorteil, dass man ein bisschen Bewegung kriegt. Mhm. Und auch dann würde ich sagen, das Allerwichtigste, was man machen kann, ist sowohl mit sich selbst als auch mit anderen nicht zu streng und zu dogmatisch sein. Ja. Also ich würde niemals sagen, wir müssen jetzt unbedingt alle vegan oder auch nur vegetarisch werden. Ich würde aber sagen, wir müssen uns ehrlich machen, weil man heißt immer, ja, aber ich esse ja gar nicht so viel Fleisch. Und ich so, du isst vielleicht nicht viel Fleisch, weil du dir selten Schnitzel brätst, aber du isst jeden Tag Wurst. So. Mhm. Aber ich würde eben sagen, einfach zu sagen, man muss genau schauen, sozusagen, was ist das, wo fällt es mir leicht drauf zu verzichten, ja. Wo fällt es mir schwer drauf zu verzichten. Dann kann man so kleine Ablasshandel mit sich selber machen, zu sagen, da fällt es mir eh leicht, das mache ich vielleicht ein bisschen mehr, da fällt es mir nicht so leicht, da bin ich ein bisschen gnädiger mit mir. Und nicht immer von 0 auf 100 gehen.
Ja.
Also ich glaube, wenn man eine kleine Fast-Fashion-Addiction hat, erstens mal auch da hinterfragen, woher kommt das, weil gerade bei uns Frauen kommt das ja auch einfach dadurch, dass wir vielleicht einfach auch gelernt haben, dass wir nicht so viel Selbstbewusstsein haben oder dass es eben ganz wichtig ist, wie wir aussehen und so. Und da kann man niemandem verübeln, wenn man dann irgendwie nochmal zu H&M rennt. Mhm. Und das dann eben zu hinterfragen und nicht zu sagen, du machst, also für einige funktioniert das vielleicht auch ganz gut mit einem radikalen Fasten, aber dass man sagt, du darfst das jetzt gar nicht mehr machen, sondern Schritt für Schritt zu schauen, sozusagen es erstmal zu reduzieren, statt eben gleich so eine Vollbremsung zu machen. Weil meistens ist es ja doch so, dass wir uns häufig selber überfordern, indem wir dann immer alles gleich sofort perfekt machen. Und sobald es nicht perfekt ist und wir dann einen Ausrutscher haben, dann klappt es wieder nicht.
Routine braucht Zeit. Dann ist man nicht mehr motiviert.
Exakt. Genau.
Ja, ich tatsächlich, wo du das gerade mit der Corona-Zeit gesagt hast, musste ich ja auch an mich denken, weil ich habe die Zeit eben auch so genutzt, um für mich so viele Sachen für den Alltag auszuprobieren, um da so ein bisschen umweltbewusster zu leben. Ich habe dann irgendwie ein Bad angefangen, plastikfreies Bad. Das ging total gut, weil man hatte da auch einfach mehr Zeit, ne? Man hatte nicht diesen Alltag, so jeden Tag zur Arbeit. Dadurch konnte ich das ganz gut austesten und irgendwann habe ich gemerkt, okay, es funktioniert total gut für mich, mache ich weiter so. Und so fing das dann irgendwie langsam an. Dann bin ich umgezogen irgendwann in eine neue Wohnung, habe da total drauf geachtet, was kaufe ich oder was kaufe ich nicht neu. Und irgendwie, genau, was du sagst, Schritt für Schritt, ich glaube, das ist ein sehr guter Hinweis, dass man einfach auch guckt, was funktioniert für mich und kann ich auch dauerhaft anwenden. Also selbst so was Simples wie eine Glasflasche mit zur Arbeit nehmen, die man sich dann hier halt auffüllt.
Genau, ich meine, das ist ja das Schöne dran. Was das angeht, sind wir hier ja total gut aufgestellt für alle Leute draußen. Wir haben zum Beispiel einen Kaffeeautomaten hier in Dortmund, der macht Cappuccino mit Hafermilch und zwar auch mit einer Hafermilch, die gut schmeckt. Also es ist ein richtig geiler Cappuccino. Und wir haben zum Beispiel hier einen Wasserautomaten. Da trifft man auch immer Leute, das ist dann so das Wasserloch.
Schön, ja.
Der ist halt an die Leitung angeschlossen und der hat dann eben Filter und da zieht man dann halt sein gekühltes Wasser oder auch sein gekühltes Sprudelwasser. Und es gibt einfach keinen Grund mehr, hier irgendwie Plastikwasserflaschen mit reinzunehmen, weil es einem auch leicht gemacht wird. Weil wenn ich zum Beispiel, ich liebe Sprudelwasser, wenn es das kein Sprudelwasser gäbe, weiß ich nicht, ob ich das so gut hinkriegen würde.
Absolut. Ja, aber genau das meine ich ja. Dieses, was funktioniert für mich auch im Alltag dann irgendwie, was kann, also vor allem dauerhaft. Total, also ich kaufe mir auch mal eine Cola in einer Plastikflasche so, aber einfach so dieses Grundlegende, was kann ich für mich ändern, das funktioniert, glaube ich, am besten eben so kleinteilig.
Ja, und ich würde sagen, mit dem Fahrrad ins Theater fahren ist auf jeden Fall sehr, sehr nachhaltig.
Ja. Und in meinem Fall mit der Bahn dann.
Oder mit der Bahn,
wenn man es ein bisschen weiter hat.
Ich fahre ja auch immer Bahn, aber auf jeden Fall eben genau mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad ins Theater fahren. Das ist eine sehr nachhaltige Abendbeschäftigung, weil wir wissen ja auch alles, Streaming bei Netflix und Co. richtig, richtig viel CO2 wird dabei ausgestoßen. Deswegen lasst den Computer aus, kommt hier ins Theater. Bei uns sind die Lampen ohnehin an. Besser, ihr habt hier das Licht an.
Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich habe am Ende jeder Folge immer noch Rubriken, die können wir gerne starten, wenn du magst.
Ja.
Und zwar habe ich hier ein Glas, da sind Zettel drin und auf den Zetteln sind Theaterbegriffe. Du kannst doch gerne mal einen ziehen und einfach mal sagen, was dir dazu einfällt.
Okay, der Begriff ist Dramaturgin.
Ah, okay. Muss ich ganz kurz was zu sagen. Helena Sturm, die Dramaturgin aus dem Ballett, war auch schon in einer Folge zu Gast. Und sie habe ich mich auch gefragt, kannst du noch mal den Beruf der Dramaturgin erklären? Weil ich bin jetzt schon viele Jahre am Theater und selbst ich, mir fällt es so schwer, jemandem zu erklären, was macht die Dramaturgin. Ich sage immer, machen einfach alles. Genau, und sie hatte da eine ganz gute Definition, aber ist jetzt auch schon eine Weile her. Von daher, erzähl doch gerne mal, was sind deine Aufgaben als Dramaturgin?
Ich kenne dazu zwei gute Witze. Der eine ist nicht jugendfrei, der andere ist jugendfrei. Welche willst du hören?
Hau erstmal beide raus und wir gucken.
DramaturgInnen sind im Endeffekt wie Kondome. Also ohne ist schöner, aber mit ist sicherer.
Okay.
Oder auch
ein
Schauspieler und ein Regisseur sind in einem Heißluftballon unterwegs und wollen eigentlich von Hamburg nach Berlin fliegen, aber haben sich verflogen. Und unten sehen sie dann einen Menschen stehen und winken runter und fragen, hallo, wo sind wir gerade? Und der Mensch sagt, Sie sind in einem Korb, der sich ungefähr in 300 Metern Höhe befindet, unter einem Ballon, der durch heiße Luft in der Luft konstant gehalten wird. Der Mann muss Dramaturg sein. Das ist absolut korrekt und richtig, aber es hilft uns überhaupt nicht weiter.
Okay. Sehr gute Definition auf jeden Fall. Das macht ein Dramaturg eine Dramaturgin, ja.
Also ein Dramaturg eine Dramaturgin ist im Endeffekt ist der künstlerische Ideengeber des Spielplans und der ästhetischen Ausrichtung gemeinsam mit der Intendanz oder der Spartenleitung. Und dann ist er aber auch eben für die Produktionsdramaturgie zuständig. Das heißt, man berät das künstlerische Team, man schaut, dass sowohl die Idee des künstlerischen Teams als auch die Idee und die Linie des Hauses im Einklang sind. Man vermittelt da ganz viel. Man ist das Outside Eye auf den Proben und schaut, dass auch wirklich alles verstanden wird, was sich da vielleicht in 6 Wochen an Insidern dann so anhäuft. Man ist auch manchmal ein bisschen Therapeutin und vermittelt, wenn es zu Konflikten kommt. Und dann hat man natürlich noch die ganze Textarbeit. Also man liest so seine 70 Theaterstücke im Jahr, man schreibt die Programmheft-Essays, man macht Einführungen, man macht Nachgespräche. Und man ist eigentlich so überall so ein kleines bisschen drin. Ich sage immer so ein bisschen, das ist beim Film so ein bisschen wie eine Mischung aus Produzentin, Cutterin und eben inhaltliche Begleitung. Mhm,
Ja, die DramaturgInnen sind quasi so in allen Abteilungen so ein bisschen immer mit verflochten, so habe ich das Gefühl. Ne? Kontakt irgendwie zu jedem, was alles mit der Produktion zu tun hat. Auch ZuschauerInnen-Kontakt sehr viel so. Und auch natürlich mit uns in der Marketingabteilung. Wir haben hauptsächlich, also es sind meistens so die ersten AnsprechpartnerInnen, wenn es um Videos geht, wenn es um Texte geht, wie du sagst, Programmhefte, alles, was rausgeht, Plakate, schaut die Dramaturgie nochmal drüber. Ja, ein sehr vielseitiger Beruf, kann man sagen.
Es ist auf jeden Fall ein Beruf, der auch sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Mhm. Genau, aber er fordert auch sehr viel ein, weil man ist einfach künstlerisch sehr, sehr, sehr involviert. Man ist aber auch nie in der ersten Reihe. Mhm. Man ist aber trotzdem die Person, die mit am allermeisten arbeitet.
Ja, kann man wirklich so sagen, ja. Wenn du privat ins Theater gehst, hast du von diesem ganzen Prozess, ich kaufe mein Ticket oder ich bekomme ein Ticket, bis ich fahre nach der Vorstellung nach Hause und spreche vielleicht nochmal über das Gesehene mit meinen Liebsten. Hast du in diesem ganzen Ablauf einen Moment, wo du sagst, das ist immer mein Lieblingsmoment?
Also, dass ich meine Position als Zuschauerin jetzt ja geändert hat, seitdem ich eben nicht mehr Dramaturgin bin, muss ich sagen, mein Lieblingsmoment ist, wenn ich merke, dass ich meine professionelle Brille absetzen kann und vergessen kann, irgendwie zu schauen, wie ist die Maschinerie hinter der Inszenierung, dass ich aufhören kann zu schauen, so, das hätte ich aber anders gestrichen oder da ist die Interpretation so, sondern wenn ich einfach sagen kann, ich vergesse das alles und ihr schafft es gerade, dass ich das alles vergesse und ich kann mich jetzt hier einfach in dieses Stück reinfallen lassen. Das finde ich richtig schön. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch richtig schön, dass ich aus dem Theaterabend auch rausgehen kann und danach, wenn ich nicht möchte, nicht mehr drüber reden muss.
Sehr gut. Aber hast du das oft, dass du das alles vergessen kannst und du einfach mit der, ja, diese Berufsbrille ablegen kannst, sag ich mal?
Mittlerweile schon. Ich mache das ja jetzt seit 3 Jahren nicht mehr hauptberuflich. Mhm. Aber was ich sagen muss, also das erste Jahr, als ich nicht mehr in der Schauspieldramaturgie war, bin ich zum Beispiel ganz, ganz viel ins Tanztheater und ins Ballett gegangen, weil da bin ich, da habe ich nicht so viel professionelle Erfahrung und konnte das viel leichter sozusagen, ich lasse mich jetzt von euch verzaubern.
Ja,
das war tatsächlich sehr schön.
Ja, schön. Und wie war das, als du Dramaturgin warst, wenn jetzt du in der Vorstellung saß, die du auch mit begleitet hast, zum Beispiel die Premiere oder so, hattest du da bei diesem Ablauf einen Moment, der dein Lieblingsmoment war?
Boah, bei der Premiere war ich aber immer nur froh, wenn es einigermaßen gut über die Bühne gegangen ist und man hinterher mit Sekt anstoßen kann.
Verstehe ich, ja.
Das ist halt einfach tatsächlich, da ist man so sehr darauf fokussiert, so dass man mitkriegt, so sind die jetzt irgendwie total fokussiert oder finden sie es einfach nur nicht lustig oder schlafen die gerade ein oder sind die...
Verstehen sie es?
Ja. Also Premiere fand ich immer furchtbar, es ist einfach so angespannt.
Okay, das glaube ich.
Ja.
Und andere Vorstellungen?
Es kommt ein bisschen drauf an, du bist als Dramaturgin ja sozusagen auch für die, ich sag mal, Vorstellungspflege verantwortlich. Also das heißt, die Regie ist dann ja nicht mehr da. Mhm. Und natürlich ist es so, dass sich ein Abend immer entwickelt. Mhm. Du musst dann eben regelmäßig die Stücke anschauen, die du betreut hast und so ein bisschen schauen, so, macht das Ensemble jetzt so im positiven Sinne sein eigenes Ding draus oder nehmen sie es sich jetzt ein bisschen zu sehr und ist es jetzt ein bisschen zu weit weg von der eigentlichen Premierenidee, also sozusagen, und da dann auch immer wieder Feedback und Kritik geben. Und das heißt natürlich, dass man da auch so in diesen Vorstellungen auch, also sehr eben sehr arbeitsmäßig guckt. Mhm. Und da kommst dann natürlich auch total drauf an, welches Stück das war, wie der Probenprozess war. Ist das ein Stück, wo man das Gefühl hat, boah, da muss ich jetzt aber sehr regelmäßig reingehen? Oder ist das ein Stück, das ist ein Selbstläufer?
Wie ist das Ensemble? Wie interagieren die miteinander? Genau. Ja. Jetzt habe ich am Ende noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich.
Ja.
Bist du ein Morgen- oder ein Abendmensch?
Abendmensch.
Mhm. Lieber ÖPNV oder Fahrrad?
Fahrrad.
Auch hier nach Dortmund dann immer?
Ich wohne in Münster.
Ja.
Und deswegen, ich muss sagen, ich vermisse es tatsächlich sehr, dass ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann.
Gerade in Münster fahren ja alle Fahrrad.
Ja, und es ist auch einfach, also du hast halt sofort irgendwie so ein bisschen mehr Bewegung an der frischen Luft als einfach nur dieser kurze Spaziergang zum Bahnhof. Ja. Und man ist irgendwie nochmal angenehmer mit seinen Gedanken alleine und hat Vitamin D und so. Also Bahn ist auch ganz schön, wenn es still ist und man ein gutes Buch lesen kann. Aber Fahrrad unbedingt.
Lieber Münster oder Dortmund?
Zum Arbeiten Dortmund, zum Leben Münster. Okay. Ich finde aber wirklich die Kombination ganz gut. Münster ist manchmal ein bisschen zu heile Welt und zu süßlich. Aber gleichzeitig ist es halt auch einfach sehr angenehm, wenn man dann irgendwie da am Wochenende so aufwachen kann.
Kann ich sehr gut verstehen. Lieber Schauspiel oder Musiktheater besuchen?
Kommt total drauf an. Aber natürlich, ich bin einfach im Schauspiel groß geworden. Das ist Schauspiel.
Bist du eher Optimistin oder Pessimistin?
Ich bin Ambimistin. Mm. Ich übe mich darin, optimistischer zu sein, beziehungsweise dadurch, dass ich mich so viel mit der Klimakrise beschäftige und keinen optimistischen Blick auf die Zukunft habe, bemühe ich mich aber um einen hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft. Und ich sage einfach so, also ich finde, beides ist halt schlecht, wenn es die Konsequenz ist, dass du dich hinsetzt und es geschehen lässt. Ich glaube, wichtig ist, dass man was tut. Mhm. Das ist eine gemeine Entweder-Oder-Frage.
Ja, aber ich habe es eben genau aus dem Grund mir gedacht, ne? Weil du dich ja sehr viel mit diesen Themen beschäftigst, die einen ja runterziehen könnten. Deswegen fand ich das spannend. Und zum Schluss, jetzt wo es langsam endlich ein bisschen schöner draußen wird, eher Sommer oder Winter?
Winter.
Ja, ich tatsächlich ja auch eher. Ja. Also bei mir ist es ja eher Herbst. Aber ich freue mich gerade trotzdem irgendwie. Der war sehr lang, der Winter.
Ja, er hatte vor allem zu wenig Schnee und mein Lieblingswetter ist Schnee und blauer Himmel.
Ja, das ist toll. Ja,
ja.
Ja, verstehe ich sehr gut. Liebe Mona, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Das war ein sehr schönes Gespräch.
Ich fand es auch sehr schön, vor allem sehr spannend. Wir können ja gerne auch demnächst dann nochmal sprechen, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Dann kannst du ja ein bisschen erzählen, wie sich alles entwickelt hat, deine Projekte hier im Haus. Das wäre tatsächlich nochmal sehr spannend, da so in Zukunft nochmal zu schauen, was passiert, was hast du alles erreicht, ne?
Ich hoffe, es hat sich da ein bisschen was getan.
Wurde der Fundus schon digitalisiert?
Wurde der Fundus schon digitalisiert? Kommt der verzweifelte Aufruf, wer hilft uns, den Fundus zu digitalisieren?
Genau, genau. Ja, also vielen Dank. Ich fand es sehr, sehr spannend. Das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall mehr in den Fokus rücken sollten. Und ich bin aber auch froh zu hören, dass das Theater hier schon recht viel macht, muss ich sagen.
Ja, ich finde es auch sehr schön. Ich hoffe, wir können gemeinsam noch weitergehen.
Danke, dass du hier warst. Und ja, euch, ihr Lieben, danke ich wieder fürs Zuhören. Ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf allen Streaming-Plattformen abonniert. Wenn ihr uns vielleicht ein Feedback hinterlasst, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, könnt ihr gerne kommentieren, wie euch die Folgen gefallen. Das ist sehr gut für unseren Algorithmus. Dann wird der Podcast auch anderen Leuten ausgespielt, die den vielleicht sonst nicht so sehen würden. Ihr könnt uns natürlich auch gerne immer auf Social Media Feedback geben und uns da auch sehr gerne folgen, dem Theater Dortmund auf allen Plattformen. Und ja, mir bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, als ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder reinhört. Bis dann!